Ja, heute ist der 10. Sonntag nach Trinitatis. Der Helmut hat es vorgelesen, das ist der Israel-Sonntag. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist das vierte Mal, dass ich am Israel-Sonntag dran bin. Ja, ich weiß nicht, was mir das zu sagen hat, aber ist schon bemerkenswert. Ja, an diesem Sonntag, Helmut hat es auch gesagt, denken wir an das besondere Verhältnis, dass wir Christen und Juden miteinander haben. Die gemeinsame Geschichte, die gemeinsamen Wurzeln, die uns miteinander verbinden. Ja, es ist so, wir glauben an den gleichen Gott. Mit dem Unterschied, dass Juden ihn nicht vollständig erkannt haben. Ihnen fehlen Jesus und auch der Heilige Geist. Aber Gott Vater, der Schöpfer der Welt, das ist der, der uns verbindet. Und es gibt ja heute auch einige Zeitgenossen, die sagen, dass die drei monotheistischen Religionen, also die Juden, die Christen und auch der Islam, alle an den gleichen Gott glauben. Das, meine lieben Geschwister, ist Verführung. Da muss man in aller Deutlichkeit auch widersprechen. Allah hat mit unserem Gott nichts zu tun. Wer das behauptet, der ist entweder uninformiert oder redet wider besseres Wissen oder möchte bewusst in die Irre führen. Hüten wir uns davor. Der dreieinige Gott, so wie er uns in der Bibel offenbart ist, der kann nicht derselbe sein wie Allah. Allah hat sich kein Volk zum Eigentum gemacht. Er hat sich nicht in der Geschichte eines Volkes offenbart, wie wir das heute noch hören werden. Allah hat niemanden erlöst und nichts zur Rettung der Menschen getan. Stattdessen fordert er von den Menschen blinde Unterwerfung und bestimmte Werke, die religiös legitimiert werden. Allah hat keinen Sohn, den er zur Erlösung der Welt senden könnte. Der Koran verflucht gerade diejenigen, die glauben, dass Gott einen Sohn habe. Barmherzig ist Allah nur denen gegenüber, die seinen Forderungen entsprechen. Ganz anders, wirklich ganz anders, ist der Gott der Bibel. Er ist barmherzig, er ist treu und er gibt. Ein ganz alter Text, in dem Gott sich zu erkennen gibt, ist der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext. Ganz alt, 2. Buch Mose, Kapitel 19. Die Verse 1 bis 6 sind vorgeschlagen, ich nehme 7 und 8 noch dazu. Die Israeliten haben Ägypten verlassen und sind bis zum Berg Sinai gezogen. Und ihr Weg kommt jetzt zu einem ersten Halt, ein erster Meilenstein auf dem Weg. Ich lese uns den Text. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Hause Jakob sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Ja, soweit dieser alte Text. Rufen wir uns die geschichtlichen Tatsachen nochmal in Erinnerung. Hinter Israel lagen 400 Jahre in der Knechtschaft in Ägypten. Ja, das war einerseits eine bittere Zeit, aber andererseits haben sie da auch schon das Wirken Gottes erleben können. Gerade zum Ende hin die wunderbare Erfahrung der Bewahrung vor den Plagen. Keine der furchtbaren Plagen hat die Israeliten getroffen. Und dann der fluchtartige Auszug. Im Moment der absoluten Ausweglosigkeit, wo es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt. Nach vorne das todbringende Meer und nach hinten im Rücken die Ägypter ebenso todbringend. Da hat Gott ihnen einen Weg gebahnt, den keiner für möglich gehalten hätte. Den hatte keiner auf der Rechnung. 3 Monate ist das nun her, und in den 3 Monaten wurden die Israeliten durch die Wüste geführt und machten dort so ihre Erfahrungen. Ich meine, das war ja auch kein kurzer Ausflug, sondern die sind ja mit Sack und Pack da durchgezogen. Eine Wüstenwanderung mit unzureichendem Gepäck, ohne die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen mit dem, was man braucht. Ja, ohne die Möglichkeit, sich selbst Nahrung zuzubereiten. Und es war das ganze Volk, das auf dem Weg war. Nicht nur die, die gesagt haben, jo, das mache ich jetzt, das schaffe ich. Ja, sondern auch die Alten und die Kranken und die Kinder. Alle Mann waren auf dem Weg. Alle sind zu versorgen und zu beschützen. Der eine oder andere ist vielleicht schon mal in der Wüste gewesen. Eine vollkommen beeindruckende Landschaft. Aber das, was sie so beeindruckend macht, das ist ihre Lebensfeindlichkeit. Ja, man kann es dort nur aushalten, wenn man entsprechend versorgt und geführt wird. Heutzutage heißt das Bus mit Fahrer, Klimaanlage, GPS, ausreichende Menge an Getränken. Ein Luxus, den es damals nicht gab, aber die Lebensfeindlichkeit war genau die gleiche. Man braucht damals wie heute, um in der Wüste zurechtzukommen, 2 Dinge. Eine ortskundige Führung und die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen. Das nenne ich mal Fürsorge. Die Israeliten waren ganz und gar auf die Führung und Vorsorge des Herrn angewiesen. Die haben sich nicht verlaufen. Ja? Am Tag war es die Wolke Gottes und in der Nacht die Feuersäule. Und obwohl Gott sie leitete, hatten sie unterwegs die Wunder ihres Gottes und seine Bewahrung vergessen. Die Verheißung für die Zukunft ist ihnen aus den Augen geraten. Ihr Ziel, das ist scheinbar auf der Strecke geblieben. Sie waren zwischenzeitlich ergriffen von der Sehnsucht zurück nach den sprichwörtlich gewordenen Fleischtöpfen in Ägypten. Sie waren verzweifelt und erschöpft am Ende ihrer Kräfte und zutiefst verunsichert, ob sie überhaupt ein Ziel erreichen würden. Lieber zurück in die Knechtschaft nach Ägypten, als mit diesem Gott hier unterwegs zu sein, der einem die Angst zumutet, in der Wildnis, in der Wüste zu sterben. Es fehlte an Wasser und Nahrung, sodass sie mit Mose und Aaron haderten. Das Volk machte die beiden für die Entbehrung verantwortlich. Und da zeigte sich Gottes Fürsorge auf ganz wunderbare Weise. Das Wasser aus dem Felsen und das Brot vom Himmel. Die Reise hatte fortgesetzt werden können. Man hatte gegen die Amalekiter gekämpft und Gott hat einen Sieg geschenkt. Ihr kennt das. Mose hob den Arm hoch, die Israeliten hatten Oberhand und wenn er den Arm sinken ließ, hatten die Amalekiter Oberhand. Ja, und was haben sie gemacht? Sie haben ihm den Arm gestützt, weil er ihn nicht so lange hochhalten konnte. Ja, Gott hat einen Sieg geschenkt und nun sind sie angekommen, nach 3 Monaten in der Wüste, nach vielen Murren und Unzufriedenheit. Und ganz Israel lagert sich gegenüber dem Berg. Perspektive verändert sich. Bisher war die Wüste das, was sie umgeben hat. Und hier ist es der Berg. Die Wüste ist nicht mehr die einzige Wirklichkeit, nicht mehr die einzige Situation. Es gibt eben noch was anderes, diesen Berg. Nach der Zeit des ruhelosen Suchens in der Wüste schlagen sie jetzt ein Lager auf und sie kommen zur Ruhe. Mose darf als Mittler des Volkes Gott nahe sein. Gott ruft zunächst zu ihm und dann durch ihn, den Israeliten die letzten Monate in Erinnerung. Ihr seid befreit worden. Ihr seid immer wieder geschützt und versorgt worden. Alles Leid ist euch abgenommen worden. Ich habe euch getragen wie ein Adler auf seinen Flügeln. Und dann das Wichtige. Und ich habe euch zu mir gebracht. Leid und Entbehrung in der Wüste hatten ein Ziel. Das Volk Israel sollte zu Gott kommen. Ja, ich denke, man kann die Zeit in der Wüste als Metapher sehen. Zur Geschichte Israels, zur Geschichte des Menschen mit Gott gehören diese Wüstenzeiten hinzu. Was zu akzeptieren manchmal schwerfällt. Da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Ich kenne Situationen, da fühle ich mich den Israeliten ganz nah. Da knurre und murre ich mindestens genauso gut und frage, was soll mir das jetzt? Es mag auch sein, dass ich das Wasser aus dem Felsen, das Manna und die Wachteln nicht als Gottes Wunder begreife, sondern vielmehr als Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, Wüstenzeiten gehören dazu und sind dennoch schwer zu akzeptieren. Wir wünschen uns so sehr, dass es uns gut geht. Von Not und Leid wollen wir verschont bleiben und auch unsere Nächsten. Wir erwarten gerade von Gott, dass er uns behütet und vor allem bewahrt. Ja, leider ist das nicht immer so. Gott lässt die Wüstenzeiten im Leben zu. Mehr noch, manchmal führt Gott direkt in die Wüste hinein. Das ist dann kein Spaß, kein Abenteuerurlaub. Die Israeliten waren in der Wüste unterwegs gewesen, immer weiter weg vom kultivierten Ägypten. Am Rande der Verzweiflung und es war kein Ende abzusehen. Eher schien es wirklich das Ende zu sein. Sie resignierten und dachten, das überleben wir nicht. Und die Frage ist damals wie heute die gleiche. Warum lässt Gott das zu? Warum führt Gott in die Wüste? Schauen wir nochmal auf die Israeliten. Nach einiger Zeit schlagen sie das Lager auf. Sie legen einen Halt ein. Neben dem Umhergetriebensein von Angst und Not ist es auch für uns wichtig, einmal Halt zu machen, zur Ruhe zu kommen und in Gottes Nähe die Gedanken neu zu ordnen und zu sortieren. Israel erkennt in diesem Moment der Ruhe mitten in der Wüstenzeit plötzlich die Besonderheit des Ortes. Wir sind in Gottes Nähe. Wir befinden uns dem Berg Gottes gegenüber. Ich will damit Leid nicht rechtfertigen oder kleinreden oder billigen Trost spenden. Ja, das ist Leid, tut weh. Ja, es ist so. Darüber hinaus Es ist aber meine tiefste Überzeugung, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, der uns nicht aus Willkür solches widerfahren lässt, Leid und Schwierigkeiten schenkt. Ich möchte nur so viel dazu sagen, um zum Berg Gottes zu kommen, musste Israel durch die Wüste durch. Es gibt Dinge im Leben, die sind anscheinend ohne eine tiefe Krise nicht zu erreichen. Denn es ist gewiss so, dass die Wüstenzeiten im Leben lehren, auf das Wichtige zu schauen. Das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. In den Zeiten der Not und der Angst, der schärft sich der Blick für das, was wirklich zählt. Und die Zeit in der Wüste schärft den Blick dafür, den Berg Gottes und seine Nähe zu erkennen. Ohne diesen geschärften Blick wird der Berg ausgesehen haben, wie all die anderen Berge auch. Und am Beispiel der Israeliten zeigt sich auch, wie wenig wir manchmal von Gott verstehen. Denn was für die Israeliten ein qualvoller Weg war durch die Wüste, das ist für Gott ein Tragen auf Adlerflügeln. Die Überlieferung in der Bibel traut Gott auch zu, auf den Wüstenwegen der zu sein, der die Geschichte lenkt. Hinter der Frage, warum es Wüstenzeiten gibt, warum Gott Leid zulässt, da kann auch so ein leichtes Misstrauen auf unserer Seite stecken. Ob Gott vielleicht auch zu schwach ist oder zu uninteressiert an uns, um das zu verhindern. Solches Denken weist der Text sehr deutlich zurück. Sehr souverän entscheidet sich Gott. Er entscheidet sich, Menschen durch die Wüste zu führen, seinen Plan und sein Ziel vor Augen. Das mächtige Bild der Adlerschwingen, das spricht für sich mit der Dynamik eines Adlers, des Stärksten unter den Vögeln, mit dem Bild des Siegers schlechthin handelt Gott. Und gerade in diesem Handeln zeigt sich seine Macht. Gott führt Menschen gefahrvolle Wege und mutet ihnen Not und Angst zu und zeigt gerade so seine Macht. Und das ist eben nicht nur in den anscheinend glanzvollen Momenten des Lebens so. Dafür steht der Durchzug durch Schilfmeer. Sondern auch in den Wüstenzeiten erweist sich Gott als der machtvolle Herr des Lebens. Und diese Aussage, dass Gott das Leben in allen Situationen trägt, das wird die Grundlage eines neuen Verhältnisses zwischen Menschen und Gott. Gott trägt sowohl in den Wüstenzeiten wie auch in den Hochphasen des Lebens. In beidem lässt sich Gottes Handeln finden. Die Antwort des Menschen kann nur sein, Gottes Stimme zu gehorchen und den Bund zu halten. Das Exodus-Geschehen und die Wüstenoffenbarung gehören untrennbar zusammen. Schauen wir auf die Situation der Israeliten. In Ägypten waren sie in der Knechtschaft, von Freiheit keine Spur. Gott führt sie auf wunderbare Weise hinaus und geleitet sie durch die Wüste bis zu diesem Berg, an dem ein neuer Bund geschlossen werden soll. Sie erhalten eine Lebensgrundlage. Sie werden herausgehoben aus den Völkern und unter Gottes besonderen Schutz gestellt. Was er verlangt, ist Gehorsam, das Halten der Gebote. Die Gebote, die wenig später verkündet werden, die müssen gehalten werden. In der Wüste findet der von Gott aus der Knechtschaft befreite Mensch, Gott selbst, und damit eine neue Lebensgrundlage. Das verändert uns, jeden Menschen, grundlegend. Mitten in der Wüste eröffnet sich ein neuer, ein grandioser Horizont. Gott spricht zu denen, die in der Wüste sind: Werdet ihr auf meine Stimme hören und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dazu möchte ich noch drei kurze Anmerkungen machen. Erstens, Gott gibt immer erst, ehe er etwas erwartet. Erst gibt er seine Stimme zu Gehör und dann fordert er, dieser zu gehorchen. Erst ruft er seine Fürsorge und Bewahrung in Erinnerung, dann erwartet er den Gehorsamen. Erst schenkt er die Schöpfung und dann setzt er den Menschen da hinein. Erst verkündet er die Verheißung an die Erzväter, dann gibt er die Gebote an das ganze Volk. Erst die Gnade der Rettung, dann die Gebote zum Leben. So ist auch dieser Bund mit Israel auf Gnade gegründet. Und zu dieser Gnade gehört eben die Erwählung Israels. Zweitens, Israel gehört Gott allein, aber Gott gehört die ganze Welt. Nur der, dem alles gehört, der kann wählen. Gott hat Israel erwählt als Schatz, als kostbares Werkzeug. Er wählt aus Liebe, nicht zu Vorrechten und nicht zur Herrschaft über andere Völker. Und das bekommt Israel und die Juden bis heute zu spüren. Wie groß muss das Fragen nach einer Erwählung mit solchen Folgen sein unter den Israeliten? Gott hat Israel aus aller Völkerwelt erwählt zu seinem Volk, einem heiligen Volk von Priestern. Sie sollen zum Licht werden für die Völker, damit die Völker Gott, den Herrn, als Schöpfer und Erlöser erkennen. Das Volk Israel ist von Gott erwählt, dass durch sie Gottes Liebe, Gottes Recht und Gerechtigkeit, Gottes Verheißung des Friedens und des Lebens in die Welt gebracht hat. Und zum Dritten kann uns ein großes Staunen kommen über diesen Bund. Gott lässt sich hören in seinem Wort und das Volk antwortet ihm. Im Vers 8 lesen wir: Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Das Volk antwortet mit seinem Versprechen: Ja, wir wollen auf dich hören. Das ist alles. Das ist der Bund, der hier beginnt und unzerstörbar Israel hält durch die Jahrtausende bis in Ewigkeit. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum diese beiden letzten Verse nicht zum vorgeschlagenen Predigttext gehören, denn das wäre ja nur ein einseitiger Bund. Ja? Ist ja wie bei einer Trauung. Wenn nur einer sagt, ja, ich will, dann ist ja nur die halbe Miete. Ne? Ja, ohne diese Verse 7 und 8 haben wir nach meinem Verständnis ja nur das Angebot des Bundes und das Angebot muss angenommen werden. Das geschieht hier. Ja, lass mich das Wesentliche nochmal zusammenfassen. Gott verfolgt seinen Plan mit seinem auserwählten Volk, in dessen Nachfolge wir uns sehen dürfen. Der Weg, den Gott dabei einschlägt, der mag durch die Wüste führen. Aber Gott verschickt uns nicht irgendwohin, sondern er holt uns auf Adlerflügeln heim zu sich. Das Ziel ist eine tiefere Beziehung zu ihm, wobei er selbst immer in Vorleistung tritt und von uns lediglich Gehorsam erwartet. Amen.